Ihr Lieben, ich möchte mit euch in das Jahr 66, so nimmt man an, nach Christi Geburt gehen. In dieser Zeit war Paulus zum zweiten Mal inhaftiert in Rom. Nero war seit einigen Jahren an der Macht. Rom war 64 nach Christi Geburt niedergebrannt. Von den 14 Stadtbezirken waren 9 vom Feuer ergriffen. Die Hälfte der Stadt war niedergebrannt. Die Geschichtsschreiber haben eine lange Zeit gesagt, das war Nero selbst. Aber Nero war gar nicht da, der war gar nicht in der Stadt. Kann es also nicht gewesen sein, der kann es nur angeschoben haben. Aber er kam dann mächtig unter politischen Druck. Nun war er auch kein Kind von Traurigkeit, er hat seine Mutter umbringen lassen. Die Mutter hatte vorher seinen Vorgänger mit Pilzen vergiftet. Das müsst ihr euch so vorstellen, de Maizière will an die Macht und macht ein Pilzgericht für unsere Kanzlerin. Das waren die damaligen Geschehnisse. Gott sei Dank sind wir hier in einem anderen Fahrwasser unterwegs. Aber es waren schlimme Zeiten, weil Nero kam unter politischem Druck und er musste einen Schuldigen finden. Und was sagte er? Das waren die Christen, weil die waren sehr unbeliebt in dieser Zeit, weil Rom lebte in der richtigen Dekadenz. Da war alles möglich, Hauptsache es machte Spaß und man verletzte den anderen nicht. Ausschweifungen waren normal, politische Intrigen waren normal. Nichts war irgendwie stabil, außer dass man in Rom die Post richtig abgehen lassen konnte. Und in diese Zeit hinein kommt ein Paulus und ein Lukas und ein Timotheus und verkünden in Rom, dass Gott eine Umkehr möchte. Einige fangen an, dem zu glauben und das störte das ganze schöne Rudelleben in dieser Stadt. Deswegen waren die Christen relativ schnell unbeliebt und deswegen war es für Nero ganz einfach zu sagen, das waren die Christen. Daraufhin gab es eine erste richtige Christenverfolgung. Viele Christen wurden verbrannt, weil für Brandstiftung stand die Todesstrafe durch Verbrennen. Viele wurden gekreuzigt, viele wurden in Tierfelle eingenäht und dann den wilden Tieren vorgeworfen zum Fraß. In diese Zeit hinein begeben wir uns. Gerade waren 2 Jahre der Brand von Rom hinter sich gebracht worden. Die Christenverfolgung lief auf hohen Touren. Paulus hatte eine große Gerichtsverhandlung und man nimmt an, dass Nero selbst bei dieser Gerichtsverhandlung anwesend gewesen ist. Er hörte also das Evangelium. In diese Zeit hinein wird Paulus festgenommen und man weiß nicht genau, ob er auch an dieser Sache dann gestorben ist. Aber in diese Zeit hinein schreibt der Timotheus einen Brief. Aber bevor wir an den Brief kommen, lasst mich unseren Standardvers nochmal bekennen, weil ich bin der Meinung, wir sind damit noch nicht durch. Wir bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein Gebet. Und wer dieses Gebet mitsprechen will, der folge meinen Worten aus Psalm 51, Vers 12 bis 14. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen dazu. Wir leben in einer sehr bewegten Zeit, die noch ganz weit von dem weg ist, was das alte Rom damals auszeichnete. Aber mitten in dieser bewegten Zeit ist Gottes Hand am Wirken. Mich hat es sehr bewegt, als ich die Nachrichten dann von Paris mitkriegte und die meisten oder fast alle von uns haben das ja in den Medien verfolgt, aber in diesem Zusammenhang wurden einige Sachen nochmal so benannt. Zum Beispiel, dass in Frankreich eine große Bewahrung gewesen ist, wie Terroristen in eine katholische Kirche hinein wollten, um die in die Luft zu sprengen. Habt ihr davon gehört? Der Terrorist hat sich vorher ins Bein geschossen aus Versehen und dadurch wurde das verhindert. Ich dachte, sowas Geniales. Da hat Gott seine Hand mittendrin gehabt, die Strafe folgt auf dem Fuß, hätte ich jetzt was gesagt. Oder eine zweite Sache, da wird vor wenigen Tagen durch eine Autokontrolle, ich meine, ich bin, glaube ich, die letzten 30 Jahre nicht in eine Kontrolle gekommen, ein Auto angehalten und da sind lauter Kalaschnikows drin, lauter, ich denke mir, wie kommt sowas zustande? Das ist doch hammermäßig, oder? Also Gott ist immer noch in Kontrolle. Wohl denen, die in der Fürbitte da unterwegs sind. Das ist doch das Geniale, dass wir Ermutigung bekommen von Gott persönlich. Und ich habe gedacht, in diese Zeit, wo sich ganz viel Angst breit macht und wo Angst ein ganz schlechter Ratgeber ist. Nämlich wenn die Angst überhand nehmen wird, ich glaube, dann werden die ersten Moscheen in der nächsten Zeit brennen. Weil Leute meinen, sie müssen was tun. Aber ich sehe, Paulus schreibt aus dem Gefängnis heraus ganz geniale Worte diesem Timotheus, der, man nimmt an, später der Bischof von Ephesus wurde. Dieser Timotheus, ich lese erstmal die Geschichte mit euch. Voller Dankbarkeit, so steht es im zweiten Timotheusbrief, wahrscheinlich aus dem Gefängnis heraus geschrieben, im ersten Kapitel, Vers 5 bis 10. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, Klammer auf Timotheus, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte, und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grunde erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um deinetwillen. Sei vielmehr auch bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft dazu geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Paulus schreibt Ermutigung ohne Ende. Ermutigung hinein in eine Zeit, die sehr, sehr bewegt und dramatisch war. Ich habe mich gefragt, wie ich die Nachrichten gehört habe, wer hat den Menschen in Paris in dem Rockkonzert vorher was von Jesus erzählt? Wo sind sie jetzt? Wer hat es gewusst? Wir schauen hin und sind entsetzt, dass der Terror jetzt nahe zu uns herankommt. Aber sind sie in die Ewigkeit hineingekommen? Was wäre, wenn jetzt hier jemand reinkäme und würde sagen, okay, ich zünde die Bombe, wo wäre ich? Sicher ein schneller Tod, aber ja. Die Frage ist, was kommt danach? Und ich habe gedacht, wir müssen uns von Paulus ermutigen lassen. Und ich habe in dieser kleinen Geschichte, in diesem kleinen Stück Brief, was ich gelesen habe, 5 Punkte der Ermutigung herausgefunden. Die dritte Generation, die Gnadengabe, was nicht von Gott ist, der andere Geist, und Ermutigung zum Bekenntnis. Und das möchte ich mit euch durchbuchstabieren. damit wir in dieser Zeit nicht in Angst versinken oder in irgendwelcher Ratlosigkeit. Wir hören von Paulus, wie er seinen treuesten Diener ermutigt. Das Erste, die dritte Generation, Glaube der lebt. Es hat mich wieder ganz neu in Erinnerung gebracht, wie Paulus schreibt, voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Er ist derselbe Glaube, der bereits bei deiner Großmutter und deiner Mutter zu finden war. Ich habe mich oft gefragt, warum habe ich das von meiner jungen Clique, die alle mit mir in der Jungschar war, die alle mit mir im CVJM war, warum habe ich das überlebt? Warum bin ich derjenige geworden, der nach wie vor im Glauben unterwegs ist? Warum bin ich das? Was ist mit den anderen? Und dann habe ich mich daran erinnert, mein Opa, mütterlicherseits, den ich nie kennengelernt habe, weil er schon mit Anfang 30 gestorben ist, herzkrank, in der ganz armen Zeit, Anfang der 30er Jahre. Meine Mutter war 10 Jahre alt, als er in die Ewigkeit gerufen wurde. Am Sterbebett hat er das Versprechen meiner Oma abgenommen und hat ihr gesagt, tu alles daran, dass du nicht die Nachfolge von Jesus verleugnest. Meine Oma war Hebamme im Dritten Reich. Sie ist in die Gemeinde gegangen, sie war bekannt. Die Verwandtschaft hat gesagt, wenn du so weitermachst, landest du auch noch im KZ. Aber sie hat nie aufgehört, den Glauben an Jesus zu leben. Sie war ein bisschen stramm eingestellt. Jedes Mal, wenn ich in eine Disco wollte, abends oder so, stand sie an der Tür auf der Treppe und sagt, Paul Werner, hör zu, das gehört sich nicht. Und dann habe ich gesagt, ich zitiere Paulus, alles ist erlaubt, und dann bin ich gegangen. Meine Oma hat für mich gebetet. Sie hat darauf geachtet. Sie hat es meiner Mutter vermittelt. Ich kann mich erinnern, als 10-, 11-Jähriger, als gerade wieder ein großes Fußballspiel lief und in der gleichen Zeit lief die Jungschar. Ich wollte das Fußballspiel gucken. Mutter stand da und sagt, gehörst du zur Jungschar oder gehörst du nicht dazu? Bist du einer von denen oder bist du keiner? Ich sage, ich bin einer von denen. Dann gehst du. Mit so einem Hals. Und dann war ich dankbar, dass der Jungschar leider einen Fernseher herbeigebracht hatte. Aber das ist dann vorlaufende Gnade. Versteht ihr? Ich lebe, weil ich Großeltern und Mutter hatte, die für mich gebetet haben. Eine Ermutigung für alle Großmütter, die hier sind, für alle Eltern, die hier sind. Was sehen deine Kinder, was sehen die Enkelkinder an dir? Sagen sie, naja, die ist ein bisschen verstaubt, die Alte, aber glauben tut sie. Mann, da bin ich gerne verstaubt, da bin ich ständig ein bisschen komisch, aber ich weiß, mein Erlöser lebt, das hat Auswirkungen auf meine Enkelkinder und ich bin gespannt, was aus meinen Enkelkindern wird. Ich bin so gespannt, ob der Segen Gottes auf sie kommt, dass sie es nicht lassen können, von dem zu reden, wo der Opa für geglaubt hat. Das sehe ich hier, und zwar ein ungeheuchelter Glaube. Einfältig, nicht nur sonntags mal aufschlagen im Gottesdienst, sondern auch in der Woche entsprechend leben. Was sehen meine Enkelkinder und Kinder an meinem Leben? Das war die erste Ermutigung. Paulus aus dem Gefängnis sagt, denk dran, was du für eine Oma hast. Denk dir, was du für eine Mutter hast. Ungeheuchelter Glaube. Hey Mann, und den sehe ich bei dir auch. Und der, vielleicht Timotheus sagt, oh, wo das alles hingeht in dieser Zeit der Verfolgung. Ja, hey, du hast den Glauben geschenkt bekommen in der dritten Generation. Ist doch stark, oder? Das war der erste Teil. Erster Teil der Ermutigung. Zweiter Teil der Ermutigung. Erwecke die Gnadengabe. Das Charisma, was in dich hineingelegt wird. Aus diesem Grund, weil du in der dritten Generation unterwegs bist, erinnere ich dich an die Gabe, die Gott in seiner Gnade dir geschenkt hat, als ich dir die Hände aufgelegt habe. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Das war schon kritischer in der Vorbereitung. Ich habe gedacht, Welche Gnadengabe habe ich denn? Hat mir Gott überhaupt eine gegeben? Sollte er dir was vorenthalten? Vielleicht hast du die über die Jahre verschüttet. Vielleicht sind die eingeschlafen in der normalen Lebenswirklichkeit. Wenn es wirklich stimmt, dass Gott gegeben hat in die Gemeinde Lehrer, Evangelisten, Propheten, Apostel, dann frage ich mich, entweder sind die alle in großer Demut hier abgetaucht oder das Leben ist so an dir durch Stress und alles Mögliche vorübergegangen. Das kann ja sein, hier gibt es keine Vorwürfe, aber da ist was gewesen, was ganz Tiefes in deinem Leben, was vor Jahren mal eine große Bedeutung hat, was du einfach verschludert hast. Du kannst dir natürlich gute Zeugnis anhören vom Alex und sagst, wow, ist ja wunderbar, die junge Generation. Aber ich frage mich wirklich, wo die Evangelisten hier sind unter uns, die schon über 50 Jahre alt sind. Wir haben ganz viel darüber nachgedacht, was man als Gemeinde tun könnte, um zu den ausländischen Leuten zu gehen, die jetzt hier reinkommen, zu den Flüchtlingen. Ich habe mir gedacht, was wäre... Und da habe ich wirklich für gebetet. Ich meine, das könnte jetzt natürlich auf dich zufallen. In dieser Woche habe ich mehrfach dafür gebetet. Was wäre, wenn die über 50-Jährigen jetzt aufstehen würden und würden in die Flüchtlingslager gehen zum Evangelisieren? Hier kommt eine Generation, die noch sehr viel Achtung vorm Alter hat. Da kommt ein junger Spund und sagt, was willst du mir sagen? Mach das wieder wach in deinem Leben, was Gott gegeben hat. Du hast eine evangelistische Gabe. Du kannst Zeugnis geben. Du musst nicht predigen, du musst es entsprechend leben. Du kannst in der Angst versinken, diese Sache besteht, diese Gefahr. Aber wenn du nicht aufstehst und wieder sagst, dass die Gabe, die in dich hineingelegt wird, wieder wach werden soll, dann weiß ich, dann wirst du in der Angst versinken. Du kannst es komplett knicken. Und ich glaube, hier liegt ein riesen Ruhepotenzial. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie wir am letzten Sonntagabend hier waren und haben für die Flüchtlingssituation gebetet. Ich habe gesagt, was hat uns Gott denn gegeben? Was haben wir für Fische und Brote in der Hand? Wir haben eine Immobilie mit viel Raum. Da könnten wir jetzt 4 Gottesdienste nacheinander an diesem Sonntag noch laufen lassen, ohne dass wir uns auf die Füße treten. Dann habe ich gedacht, das Zweite, was wir haben einen Gottesdienstbesuch, wo ganz viele sitzen, die sonntags kommen, nicht weil es Sonntag ist, sondern weil sie wirklich glauben, dass Gott da ist und dass Gott sie gegebenenfalls gebrauchen kann. Hier ist ein Ruhepotenzial, wenn wir gemeinsam aufstehen würden, was meint ihr, was wir bewegen könnten, wenn wir wirklich sagen, ich bin bereit, alles zu lassen, um dem Herrn zu folgen. Das heißt, die Gabe entwickeln, die er dir geschenkt hat. Es gibt so ganz bestimmte Gaben, die man manchmal zum Geburtstag oder zu besonderen Feiertagen bekommt. Das ist also so eine Vase, wo du sagst, ey, das ist das letzte Stilleben. Das packst du in den Keller und irgendwann verschenkst du das an einem anderen, den du auch nicht leiden kannst. Ja, verstehst du? Und dann in der Regel ist das peinlich, weil du das Geschenk von ihm schon mal gekriegt hast. Das meine ich nicht. Ich meine, Gott hat dir wirklich was gegeben. Und vielleicht ist deswegen in deinem Leben so viel Unruhe, weil du diese Gabe nicht erwächst, weil du sie nicht einsetzt. Vielleicht bist du deswegen am Hungertuch, am Geistlichen, weil du die Gabe nicht einsetzt. Hier war ja Timotheus, der ganz heilige Mann, der wunderbare, der hatte das verschüttet. Im Rahmen der Christenverfolgung war es wahrscheinlich ganz klein geworden. Er war mutlos geworden mit seiner evangelistischen Gabe. Und Paulus sagt, Mann, mach's wieder wach, mach es wieder wach, lass es wirken. Was könnte passieren, wenn du heute rausgehst und sagst, ich bin mir nicht sicher, aber vor 30 Jahren hat mir unter Handauflegung jemand gesagt, du hast eine Berufung dafür und du hast es nicht gemacht. Ich frage mich, wo die Evangelisten unter uns sind. Ich frage mich, wo die apostolischen Leute hier sind. Ich frage mich, wo die Diakone hier sind. Ich frage mich, haben wir Gaben, die Gott uns gegeben hat, wie eine schäbige Vase in den Schrank gestellt, alles andere war mir wichtiger, oder bin ich bereit, weiterzugehen? Das ist gegen Entängstigung. Paulus ermutigt hier ohne Ende. Er sagt, mach's wieder wach. Der Geist der Angst, geht er dann. Denn Gott hat uns keinen Geist der Ängstlichkeit gegeben. In diesen Tagen wird sehr viel über den islamischen Geist gesprochen. Ich will euch sagen, der existiert schon lange. Früher hat er ein anderes Gewand, noch vor 2000 Jahren war der ganz anders. Jetzt hat er sich verkleidet mit dem islamischen Geist. Der Geist, der wirkt und der schafft Unruhe, der tötet Menschen, der ist brutal, der ist ohne Ende da. Aber es gibt noch ganz andere Geister, die sich ganz anders umgezogen haben. Den Geist der Gier. Der regiert den einen oder anderen, der hier sitzt, auch. Weil du hast Angst, dass dir irgendwas genommen wird. Christian Stockmann hat mich mal richtig geärgert. Der hatte einen schönen VW-Bus, ziemlich neu, wo seine ganze Familie drin Platz hatte, seine 7 Kinder, er und Frau, konnten damit reisen. Den hatte er kurze Zeit und dann hat er ihn geparkt und irgendeiner fand den interessant und hat den geklaut. Jetzt bist du mit 7 Kindern unterwegs, zu Fuß, mit der BVG, da musst du mal zum Gottesdienst kommen, da hast du Stress zu Hause, bis die alle in der BVG sitzen. Da steht er hier vorne und sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Ich sage, du bist aber richtig weit. Und dann habe ich festgestellt, ich habe so, je mehr ich besitze, umso mehr habe ich Angst, dass die Haustür wirklich zugeschlossen ist. Dass man mir eventuell was nehmen könnte. Welcher Geist bewegt mich? Den Geist der Sorgen. Oh, was passiert, wenn jetzt noch 5000 Flüchtlinge mehr kommen, wenn noch 5 Millionen noch mehr kommen? Was passiert dann? Die Sorgen, die mich auf einmal bedrücken, dieser Geist der Sorgen, willkommen im Club. 99% der Ängste, die sich jetzt entwickeln, wenn du vor der Glotze sitzt und guckst, die haben was mit diesem Geist zu tun. Da ist noch gar kein Mohammed-Geist dahinter. Der bestimmt uns. Der Geist der Religion, der Geist der Selbstverwirklichung. Wenn ich das nicht schaffe, wenn ich diese Position nicht kriege, wenn die mich nicht so annehmen, wie ich bin, meine Kleidung, mein Aussehen und so weiter, wie viel bestimmt uns das? Jeder, der heute Morgen lange vorm Kleiderschrank gestanden hat und überlegt, was ziehe ich denn jetzt an von den vielen Möglichkeiten, die du hast, der wird durch einen ganz speziellen Geist bestimmt. Diese machen mich manchmal mehr ängstlich als der islamische Geist, weil die bringen dich um letzten Endes. Die nehmen dir die Lebensfreude, wenn du das richtige Kleidungsstück nicht findest. Kommst schon betrübt zum Gottesdienst. Gott hat uns diesen Geist nicht gegeben. Punkt. Das reicht zum Punkt 3. Stattdessen hat er uns was anderes gegeben. Den Geist der Kraft. Der Heiligen Geist. Den Geist der Kraft, die Schöpfungskraft, Kraft über Wind und Wellen, Kraft über Dämonen, Kraft über Krankheit, Kraft der Vergebung. Wo setzt du das noch ein? Ich erwische mich immer dabei, wenn ein Familienmitglied mal krank wird. Am schlimmsten ist das, wenn meine Frau krank wird. Dann hat die Schnupfen und was man sonst so alles noch haben kann und liegt im Bett und sagt, ich muss mich heute mal früher ins Bett legen. Das ist nichts Ungewöhnliches, sie geht meistens sowieso erst. Jetzt gehe ich dahin, ich erzähle nichts Schlimmes. Ja, der eine oder andere, ich sehe, wie ihr wach werdet, ihr denkt, jetzt kommt eine spannende Ehegeschichte. Nicht? Könnt ihr knicken, ich sage nichts Schlimmes. Ich sage was von mir. Dann geht es in meinem Kopf. Du solltest hingehen, die Hände auflegen und im Glauben gebieten, Fieber im Namen Jesu weiche. Dynamisch, wie ich das machen würde, wenn ich hier im Gottesdienst wäre. Jetzt gucke ich, gehe ins Schlafzimmer, sehe sie da. Soll ich mal heißes Wasser für eine Wärmflasche aufsetzen? Die schaffe ich dann noch, ja. Hast du schon ein Aspirin genommen? Brauchst du noch was zu trinken? Und im Kopf geht's, du solltest für sie beten. Ja, das kenne ich schon, ich bete und dann passiert nichts. Mann, was habe ich für einen kleinen Glauben. Bei Familienangehörigen ist der ganz besonders klein. Wenn du kommst nachher, ich werde mit einer Dynamik dir die Hände auflegen, dass du kaum stehen bleiben kannst. Ja? Ist ja Gottesdienst, ja. Und vom Pastor ist das klar. Aber wie ist es? Gott hat uns Kraft gegeben. Warum setzen wir sie nicht ein? Erwecke die Gabe, die in dich hineingelegt ist. Wenn die Sorgen mit Wind und Wellen kommen, hast du den Mut zu gebieten, im Namen von Jesus, ihr Wellen, schweigt. Du kannst natürlich weiter mit dem anderen Geist umgehen. Gott hat uns Kraft gegeben, den Heiligen Geist, der ist da, der ist ausgegossen auf alles Fleisch. Er hat uns den Geist der Liebe gegeben, Agape oder lateinisch Caritas. Es gibt ja diese berühmten drei griechischen Worte für Liebe, die wir alle so zusammenfassen. Einmal Eros, das muss ich nicht weiter erklären, das kennt jeder, auch wenn er fromm ist. Und dann gibt es die Liebe, die Bruderliebe, Philia. Das, wenn ich jemanden toll finde, wenn ich Freundschaft mit ihm habe, wenn ich mich gleich beim Kirchencafé neben den setze, weil ich sowieso gerne neben dem sitze. Und dann gibt es diese Agabeliebe. Diese Agabeliebe, die ist wirklich was ganz Besonderes. Paulus sagt in 1. Korinther 14, 1, strebt dieser Liebe nach. Weil diese Liebe ist das, was jede Furcht, die in dieser Zeit auf dich kommen will, austreibt. In 1. Johannes 4, 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Und ich dachte, weil ich mir Sorgen gemacht habe oder als ich Angst breit machte, okay, Paul, was fehlt dir? Du brauchst einen Mutmacher. Nee, du brauchst mehr Liebe, mehr die Agabeliebe, die von Gott kommt, dass ich sie aufnehme. Weil in Römer 5, 5, da steht geschrieben, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Als ich das in der Parallelstelle danach gelesen habe, dachte ich, willkommen im Club. Ich bin oft so wie ein Mensch in Plastikfolie eingewickelt. So sitze ich gegebenenfalls im Gottesdienst, der Lobpreis kommt und Gott nimmt so einen Eimer mit Liebeswasser und schüttet das aus. Ich kann nach dem Gottesdienst sagen, okay, da wurde wirklich was ausgegossen, aber es perlt alles an mir ab. Ich hatte schon überlegt, ob ich so einen richtigen Eimer nehme, Wachstumstuch hier auslege und mal das Wasser richtig rübergieße und du wirst feststellen, das Tischtuch ist nachher nicht nass, das perlt alles ab. Und dann wollte ich einen zweiten Versuch machen, einen richtigen Schwamm mal rübergießen und dann zack, ist das ganze Wasser aufgesaugt. Ich glaube, wir haben verlernt, diese Agabeliebe wirklich im Gottesdienst auch aufzusaugen. Deswegen sind wir so verkopft unterwegs, deswegen sind wir so komisch. Und ich nehme mich mal wieder selbst in diese Sache rein. Wir haben ja jetzt fast 14 Tage jeden Abend hier gebetet. Von 18 bis 19 Uhr. Es war so ein bisschen Ziehharmonika-Effekt. Mal waren viele, mal waren wenig, mal waren viele, mal waren wenig. Gestern sind wir ziemlich ausgedünnt gewesen. Und dann stehe ich so als Pastor unter Druck. Ich sage, die muss ich jetzt richtig heiß machen, damit wir richtig zielgerichtet beten. Denen muss ich was vorgeben, damit es richtig zur Sache geht, damit Gott das auch wirklich hört. Und mit jedem Abend ist dieser Druck ein Stückchen weiter gewichen. Ich habe gedacht, Paul, was bist du doof? Du musst die Zeit nutzen, um aufzusaugen von seiner Liebe, weil nur dann kannst du richtig beten. ich muss ihm doch nichts vormachen. Er kennt doch meine Gedanken von Ferne. Er weiß doch, dass ich mich manchen Abend hierher geschleppt habe und dachte, ich würde jetzt lieber sitzen, die Beine hochlegen, jetzt eine Stunde beten. Was hat mich geritten, das anzuschieben? Dann bin ich hier und dann merke ich, je länger das dauert, umso mehr tut es meiner Seele gut. Und plötzlich war es für mich interessant, die letzten 2, 3 Abende. Da weicht dieser Druck von mir und ich entdecke meine Mitbeter, die da sind. Und dachte, wow, was bin ich beschenkt. Ich habe Leute, die mit mir zusammen beten, die mich mit ermutigen, diese Liebe aufzusaugen, weil nur dann haben wir ein Mandat zu leben. Ich muss ja nichts machen. Ich muss es aufsaugen und nicht abperlen lassen. Ein Geist der Liebe, das scheint was ganz Besonderes zu sein, weil wenn ich die nicht habe, werde ich mich immer fürchten. Und wenn in den letzten Tagen Furcht in dein Leben hineingekommen ist, vor allen möglichen Geistern oder Sachen, die sich aufgemacht haben, dann sage ich dir eins, Diagnose, du hast zu wenig von dieser Agape-Liebe in deinem Herzen aufgesaugt. Ich meine nicht die Furcht, dass man zu schnell fährt und dann geblitzt wird oder so, die Furcht soll dir erhalten bleiben, ja? Oder vor irgendwelchen anderen Dingen, aber traust du Gott was zu? Das Letzte, den Geist der Besonnenheit, den hat Gott gegeben. Besonnenheit. Kommt nur 3, 4 Mal dieses Wort in der Bibel vor. Und meistens dann eben bei den Sprüchen. Das heißt, übersetzt, ein Geist von gesundem Verstand. Das heißt, ein Geist, der gesunde Lehre aufsaugen kann. Ein gesunder Geist, der sagt, Selbstbeherrschung ist notwendig. Und auch ein züchtiges Leben. Alles das lässt sich in diesem griechischen Wort für Besonnenheit übersetzen. Und dann dachte ich, ja, was bedeutet das dann im praktischen Teil in dieser Zeit hier? Und dann dachte ich, ich muss Epheser 6, Vers 3 bis 5 lesen. Diesen bekannten Vers für jeden frommen Charismatiker ist der eigentlich ein Standardvers, den die meisten auch auswendig kennen. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Wir brauchen die Besonnenheit, die von Gott kommt, meine Klammer dahinter. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienst Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, was sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Manche meinen, ich muss man dann ein Hochschulstudium haben, um die Besonnenheit zu bekommen. Ich glaube, wir müssen diesen Geist der Besonnenheit kommen, der uns wirklich unter Christus gefangen nimmt, dass wir von ihm ausdenken. An Paris festgemacht, ich wäre jetzt Politiker, ich würde de Maizière heißen, dann lastet auf meinen Schultern der Druck, wie müssen wir uns entscheiden? Was müssen wir anordnen, damit wirklich ein hohes Maß an Sicherheit kommt? Das ist sein Job. Da muss er Intelligenz einsetzen. Da muss er die Polizei entsprechend auf Spur bringen. Da muss alles Know-how zusammengetragen werden, was da ist. Aber der Geist der Besonnenheit, der heißt, frag doch erstmal noch bei Jesus nach. Vielleicht muss man das so machen, wie de Maizière das auch gemacht hat bei seinem ersten Statement. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gehört habt, aber das hat mich wirklich beeindruckt. Er steht vor der Kamera und sagt, wie schlimm das alles ist in Paris. Und er sagt, wer kann, der sollte beten. Ich tue das. Das ist dieser Geist der Besonnenheit, der durchkommen muss, dass ich meine Gedanken von Gott hernehme und weiß, was in dieser Zeit zu tun ist. Das ist was anderes als dein IQ, den du anstrengst. Der wird von Gott benutzt, dein IQ. Und wenn es Bauernschleue ist, ist das auch gut. Das hat nichts mit akademischer Ausbildung zu tun, dass du damit ein besonderes Maß an Besonnenheit hast, sondern du gehst zu Jesus und fragst, was willst du, dass ich tue? Das ist einer der Gründe, weswegen wir die ganzen Zettel, was wir tun könnten in der Flüchtlingssituation, hier an die Wand geheftet haben. Nicht, weil wir es wissen, das war unser Brainstorming, unser Gedanken, dass wir da vorbeigehen können und können jetzt beten und sagen, Herr Jesus, was von alledem ist das, was wir tun sollen? Ich hoffe, dass nachher noch viele lesen. Und dann diese Frage der Besonnenheit zu Gott schenken, sagen, was wäre mein Teil in dem Ganzen? Fragst du es nicht? Dann leb weiter. Lass dich von anderen Geistern bestimmen, aber hier kommt der Geist der Besonnenheit. Ein gesunder Verstand, gesunde Lehre, Selbstbeherrschung und Züchtigkeit, das gehört dazu. Wohl dem, der darin lebt. Paulus ermutigt Timotheus in dieser Zeit, diesen Geist wieder aufzusuchen. Und das Letzte. Und hier will ich uns richtig herausrufen. Ich glaube, wir brauchen wieder Ermutigung, ohne Scheu des Bekenntnis zu leben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich behaupte, die große Schwäche in unserem Land sind nicht die Leute, die die Kirche verlassen haben. Die sind wenigstens ehrlich. Ich behaupte, die große Problematik in unserer Christenheit in Deutschland ist, dass viele auch sonntags zum Gottesdienst kommen, die keinen Mut mehr haben, für das Evangelium einzutreten. Hier brauchen wir Ermutigung. Lass mich das noch so mit meiner eigenen Biografie ein bisschen weitergeben. Als ich noch als Ingenieur unterwegs war, gleichzeitig Jugendleiter, da war das Standard, dass wir samstags im Sommer auf den Kudamm gegangen sind zum Straßeneinsatz. Dann habe ich mich jedes Mal gefragt, Paul, wenn du jetzt auf die Straße gehst, dann ist richtig, klar, wir sollen verkünden, wir sollen für das Evangelium eintreten. Aber was ist, wenn ein Arbeitskollege vorbeikommt? Was ist, wenn ein Geschäftskontakt vorbeikommt und dich da sieht, wie du einen komischen Sketch machst oder wie du predigst? Und wie der Teufel so ist, ich weiß noch, den ersten Tag, wo ich rausgegangen bin, wir waren nur zu viert oder zu fünft, haben ziemlich weit unten am Kudamm gestanden. Wir haben schlecht gesungen, das war grausig, aber wenigstens 3-4 Leute sind stehen geblieben, die dachten, hoffentlich hören sie bald auf. Als ich dann angefangen habe zu predigen, blieb keiner mehr stehen. Ich dachte, Rinnstein, tu dich auf, ich will verschwinden, ich bin nicht da. Aber ich habe gedacht, wenn Gott sagt, wir sollen verkündigen, dann muss ich an diesem Punkt lernen. Ich kann sagen, über 5-6 Jahre, ich bin vor jedem Einsatz samstags innerlich gestorben und ich habe gesagt, mache ich es oder mache ich es nicht? Was ist, wenn dich die falschen Leute sehen? Ich glaube, habe ich mal erzählt, das Lustige war dann eines Tages, ich komme montags in die Firma, kam eine hohe Delegation von Siemens. Die wollten uns ein Forschungsthema weitergeben. Ich sitze mit denen und dann fing der Leiter, der Delegationsleiter an und sagte, Herr Dr. Nogosek, bevor wir anfangen, möchte ich mal fragen, kann es sein, dass ich Sie am Samstag am Kudamm gesehen habe? Ich dachte, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier. Ich dachte, wir haben immer so ganz blöde Sketche gemacht, wo man sich auf die Erde gelegt hat und hat gewartet, dass die Leute stehen bleiben, weil sie denken, da liegt einer, der ist in Ohnmacht gefallen. Und dann bist du aufgestanden und hast gesagt, ja, so tot könnten sie bald auch sein und sie brauchen Jesus, damit sie wenigstens wissen, wohin sie gehen oder so. Ja, ich dachte, hoffentlich hat er dich bei der Sache nicht gesehen. Dann sagt er, oh Mann, Sie können ja gut Gitarre spielen. Da habe ich den Herrn innerlich gelobt und habe gedacht, er kam zu einer anderen Sache hin. Aber verstehst du, das kostet so ein Stückchen Sterben
weil du musst wissen, wessen Herrn bist du. Er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft. Du wirst die Kraft nie feststellen, wenn du nicht gehst. 90% der Zeit bin ich rausgegangen und habe gedacht, was tue ich mir eigentlich an? Aber ich bin jedes Mal nach Hause gekommen und habe gesagt, wow, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also war stark, der Herr war da. Es verändert dich. Und ich möchte uns ganz neu herausrufen. Wir müssen nicht alle zum Kudamm gehen, aber du triffst Verwandte, du triffst Bekannte. Lasst uns das doch wieder weitergeben, was Gott uns an Stärke und an Größe und an fantastischen Dingen gegeben hat. Timotheus musste ermutigen werden. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn.
Warum?
Das Einzige, woran wir nämlich erkannt werden, ist an der Liebe. Wenn wir rausgehen und nur rausgehen, weil ich euch das jetzt nochmal gesagt habe, das wäre zu wenig. Aber wenn die Agape in unsere Herzen eingegossen ist, dann stelle ich fest, die Menschen draußen brauchen Jesus. Die Muslime, die gekommen sind, die brauchen Jesus. Wie sollen sie denn glauben, wenn sie niemanden sehen? Die Liebe Gottes ist ausgegossen, die Agape in unsere Herzen. Also erwecke die Gabe wieder und dann geh hin und suche jemanden, dem du was Gutes tun kannst. Und sag, das kommt vom Herrn Jesus. Ich ermutige insbesondere unsere älteren Geschwister, nochmal wirklich darüber nachzudenken, ob du nicht ein Mandat hast. Du nicht ein Mandat hast, mal nach Spandau zu fahren, ins Lager zu fahren. Wenn es dir zu weit ist, einen Gebetsspaziergang durch Bonnisrentsch zu machen. Vielleicht leistet dir noch einen Hund aus, dann hast du direkt Kontakte. Oder leist dir einen Puppenwagen, legst eine Puppe rein, schiebst den. Und gehst einfach nur mal betend und sagst, Herr Jesus, zeig mir jemanden, dem ich was Gutes tun kann. Sagst, kann ich nicht. Gott hat dir nicht den Geist der Furcht gegeben. Ich möchte behaupten, jeder, der in dieser Zeit weiter nur zu Hause bleibt, der verpasst einen Kairos Gottes. Der verpasst was. Der verpasst einen gottgeschenkten Moment. Vielleicht kommst du gerade noch im Himmel oben an. Vielleicht geht es gerade noch. Aber du wirst seine Kraft nicht sehen. Mich bewegen derzeit sehr stark die Leute, die am Lager so Tag und Nacht stehen und Leute in Empfang nehmen. Bin jetzt zweimal abends spät noch bei ihnen vorbeigefahren. Dann sitzen sie im Wohnwagen. Den einen Abend komme ich hin, da sitzen drei Frauen mit zwei schreienden Babys in einem im Wohnwagen. Sie haben Zuflucht gefunden. Aber es sind Leute, als ich dem Leiter dann sagte, Mann, wir beten für Sie kräftig, dann hat er mich ganz verständnislos angeguckt, ihm wäre das lieber gewesen, ich wäre vorbeigekommen und sage, ich bleibe eine halbe Nacht. Gestern kam dann eine Frau ganz aufgeregt, die in dem Team drin ist, so 23 Uhr, einige hundert Leute stehen davor, vor dem Zelt, kommen nicht rein und sagt, jetzt habe ich gerade zwei Babys gerettet, die wären fast erdrückt worden. Die war ganz aufgeregt. War eine Frau, die war nicht fromm, aber die ist hingegangen. Und ich sitze nachher im Auto und dann ging dieser Regenschauer runter, wo ich sagte, jetzt sind ein paar hundert Leute, die vor dem Zelt standen, die konnten gar nicht so schnell rein. Die sind nass bis auf die Knochen und sie wissen nicht, wo sie heute Nacht hingehen. Eine viel größere Nacht ist noch da, wenn sie nichts von Jesus erfahren. Ich glaube, Es ist an der Zeit, dass wir unser Terminkalender überprüfen. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Lebensabläufe hinterfragen. Und mit Besonnenheit bei Gott nachfragen, wo ist die Gabe, die in mich hineingelegt worden ist. Ich behaupte, jeder, der wiedergeboren ist und heute hier sitzt, wenn du nicht wiedergeboren bist, kommst du gleich nach vorne, ich bete mit dir, du sollst in den Himmel kommen und nicht in die Hölle wandern. Aber wenn du da wiedergeboren bist, dann hat Gott in dich eine Gabe hineingelegt, wird, erwecke sie gefälligst. Wenn nicht, spar dir den Sonntaggottesdienst. Mach einen Brunch zu Hause, leg die Beine hoch, sonst hörst du dich nämlich zum Gericht. So ernst sehe ich die Sache. Ich glaube, wir brauchen hier eine neue Dimension. Die Zeiten werden dramatisch sich verschieben. Ich bin keiner, der Angst macht, sondern ganz nüchtern das sagt. Weil ich sage, je mehr Unruhe kommt, so lese ich es in der Bibel, umso mehr erhebe ich mein Haupt, denn unsere Erlösung naht. Umso mehr Kraftwirkung wird wieder kommen. Aber ich glaube, die Zeit des Gemeindespielens geht zu Ende. Es geht zu Ende. Und du kannst dich entscheiden, willst du dabei sein oder nicht? Erwarte nicht, dass ich dir das sage. Den Druck habe ich in der letzten Woche abgelegt. Aber ich glaube, dass wenn Paulus hier aus dem Gefängnis heraus einem Timotheus was schreibt, dann schreibt er ganz bestimmte Dinge, die ganz wichtig sind. Er hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Was könnte passieren, wenn ich gehe? Und jeder von euch hat zwei Füße und jeder von euch kann wenigstens einmal in der Woche ein paar Stunden freimachen und durch irgendein Heim gehen und nur mal beten und dann tun, was der Herr dir zeigt. Das ist möglich. Das ist möglich. Lass mich noch eins sagen. Wenn ich zu viel Druck mache, kannst du nachher mir vergeben. Ja. Am letzten Mittwoch hatte ich angekündigt, wir fahren mit allen, die sich noch fürchten und so weiter, statt Gebetszeit hier, setzen wir uns ins Auto und fahren zum Lageso und beten dort. Wo waren all die Leute, die Angst hatten? Die hätten mitfahren können. Die hätten dort mitbeten können. Die hätten mitsehen können. Und auch das, was das mit der Furcht ist, nicht? Dann hatten wir von der Berliner Tafel eine Kiste Bananen, zwei, drei Kisten Apfelsinen und andere Sachen. Und wir laden die ins Auto rein, um die dort weiterzugeben. Und dann sagt mir Max noch, das ist, glaube ich, gar nicht mehr erlaubt, dazu zu verteilen oder so. Hat er irgendwo gelesen oder so vom Gesundheitsamt. Ist ja klar, kann nicht jeder kommen, war dann vergiftet man die Leute dann. Oh, dachte ich, jetzt bin ich Pastor. Was mache ich? Lassen wir die im Auto? Nehmen wir die mit? Nee, was mache ich? Oh, nachher habe ich die Polizei oder die Wachhaben an der Hacke. Ich kriege den Stress, lass mir lieber drin. Mit dem Gefühl bin ich gefahren. Ich sage, nur nichts anmerken lassen. Er hat mir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft. Wir gehen betend hin oder her, kommen wieder zusammen. Dann war die Frage, packen wir die Kisten aus. Dann habe ich gedacht, mir ist das vollkommen egal, was die jetzt sagen. Ich nehme die erste Kiste. Kiste Bananen genommen, ich gehe über die Straße, setze die hin. Eine halbe Minute später war die leer. Du stehst dann daneben und sagst, oh. Zweite Kiste Apfelsinen, die standen gefühlte 10 Sekunden. Traube. Und dann dachte ich, okay, kein Wachhabender, Segen. Und dann sehe ich, wie die Mitarbeiter, die mitgekommen sind, die Kisten nehmen und raustragen. Wir waren ein bisschen geschockt, wie schnell die leer waren oder so. Wir hatten was für die Kinder kamen gar nicht mehr dran. Aber wir haben was gelernt. Die Not ist so groß, dass wir hingehen können. Und ich habe gedacht, wenn das Evangeliumskisten wären, du sagst, du kannst nichts tun, ich suche jemanden, der sagt, ich mache mich bereit, ich recherchiere, wo kriege ich ganz schnell türkische arabische Bibeln her. Wir haben darüber gesprochen, ich kann Adressen geben, aber der Alltag ist so heftig. Aber ich habe zu Hause Zeit, ich bestelle die. 100 arabische, 100 persische, 100 afghanische. Und dann gehen wir mal mit den Bibeln unter dem Arm hin und beten Gott, wem kann ich eine verschenken? Vielleicht ergibt sich dann ein Gespräch. Kannst du sowas? Sag mal, Beine sind da, Hände sind da. Ihr guckt auch alle nicht grimmig. Der eine oder andere auf mich, weil ich jetzt so was sage. Aber verstehst du, jeder kann's. Dein einziges Problem ist deine Zeit und deine Entscheidung. Und dann wirst du mit Furcht gehen, ehrlich. Und das ist genial, wenn du dann merkst, die Kraft ist da. Die Kraft ist da. Ich bete nach wie vor, dass sich hier vielleicht 3, 4 Frauen melden, die sagen, ich kann gut stricken, ich kann gut häkeln. Wenn ich das mache, ich verstricke mich nur immer in Umstände. Und die dann sagen, ich gehe zu Bonitz Rentsch und mache selbst einen Zettel. Paul, den machst du nicht. Ich gehe zu denen hin. Wir bieten einmal in der Woche hier einen Strickkurs an. Ich besorge auch Wolle, damit die Frauen, die dort da sind, selbst Mützen und Jacken und Handschuhe stricken können. Aber ich weiß doch gar nicht, ja, du weißt doch, wie man mit den Dingern da sich bewegt. Da musst du sagen, musst du keine Sprache für können. Du kannst dann einfach so sagen, wie das geht. Und vielleicht stricken manche vielleicht sogar viel schneller wie du. Dann kommst du gar nicht hinterher. Aber was wäre denn? Dann sitzt man und dann gibt es vielleicht 2, die sagst, ich kann nicht stricken, aber ich koche Tee und Kaffee. Wir finden einen Raum. Ich will das nicht vorgeben, aber vielleicht kommt diese Kreativität in dieser Art. Vielleicht haben welche 3 Nähmaschinen zu Hause und sagen, ich werde mit denen zusammen einmal in der Woche hier sitzen und werde irgendwas nähen. Frag mich nicht, sondern du machst den Club auf. Gleiches Kirchencafé, da kannst du rumgehen und sagen, ich kann häkeln, wer macht mit? Und schon macht er einen Termin. Eine sagt, ich kann das eine weder das andere, dann sprich mit Wolfgang, der nimmt dich mit nach Spandau zum Verteilen von Essen oder sonst was. Wenn wir uns nicht zu unserem Herrn bekennen, ihr Lieben, können wir alles knicken. Ich gehe zurück und damit schließe ich. 3-mal Heiliger Geist, den Geist der Besonnenheit hat er uns gegeben, den Geist der Liebe, die ausgegossen ist über uns. Jedes Mal, wenn du jetzt Caritas hörst, denkst du an Agape. Den Geist der Kraft, kein Geist der Furcht oder Angst. Er hat Gnadengaben gegeben, reichlich. Und er hat Leute gegeben, die uns das Vermächtnis weitergegeben haben vom Glauben. Hier ende ich an dieser Stelle und bitte um ein stilles Gebet. Da, wo du bist, was bei dir Sinn gemacht hat, was bei dir Sinn gemacht hat, das redest du jetzt noch mit Jesus ganz leise. Der Nachbar darf es nicht hören, nur Jesus. Dass wir einen Moment stille sind vor Gott. Vielleicht, dass du deinen Terminkalender dort im Gebet nochmal hinterfragst. Danke für die Paulus-Ermutigung. Danke für meine Oma, für meine Mama. Danke für seine Treue, dass ich davon profitieren darf. Für meinen Opa, den ich nicht gekannt habe. Danke, dass du Gaben in mich hineingelegt hast, die ich erwecken darf, ganz neu erwecken darf. Vergib mir, wenn sie im Alltag verschüttet worden sind. Und ich möchte ganz neu deinen Heiligen Geist in meinem Leben wirksam sehen. Den Geist der Kraft, den Geist der Agape, diesen Geist der Besonnenheit, dass er kommt, dass ich wirklich dein Zeuge sein kann in dieser Zeit. Und ich möchte das erbitten von dir, dass du uns diese Gnade schenkst, unseren Lebensablauf neu zu hinterfragen.
vor dir stehen können und sagen, was willst du, dass ich tue? Nicht in Aktionismus, nicht in Torheit, sondern mit dem Geist der Besonnenheit. Hier bitte ich um dein Reden. Danke, dass du uns hörst, dass du unserer Schwachheit aufhilfst. Amen. Gott ist unheimlich gut. Nimm das von heute mit. Gott ist der Gott, der dich ermutigt, Abenteuer mit ihm zu erleben. Die Entscheidung liegt bei uns.